zwei Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16. Dort weist Jesus auf das Kommen des Heiligen Geistes und dessen Aufgabe hin. In den Versen 13 und 14 heißt es: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen.
Im Heiligen Geist geht es darum, Jesus groß zu machen. Schönste Kapitel vom Heiligen Geist ist ja Römer 8. Wer Christi Geist nicht hat, er ist nicht sein. Dass er uns Jesus, den Heiland, so groß macht, von dem Meinen wird er es nehmen und mich verherrlichen. Das macht der Geist Gottes. Er nimmt von den Worten Jesu und macht dabei den lebendigen, auferstandenen Jesus zu groß. Der Heilige Geist macht uns in der grausigen Grube das plötzlich so, dass wir Jesus vor Augen haben. Mir war das immer gewaltig, wenn ich leidende Menschen besucht habe und ich wusste, wie schwer die Schmerzen sind und so. Und dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt sagen? Ich bin ja unerfahren und wie soll ich da Trost geben können? Und habe auf einmal erlebt, dass die Leidenden gesagt haben, ich bin ganz im Frieden, ich weiß, Jesus ist da und mir ist heute Morgen sein Wort so lebendig geworden. Das macht der Heilige Geist, dass er uns zunächst einmal den Blick auf Jesus öffnet. Wir können mit unseren natürlichen Augen Jesus nicht sehen. Und das ist das Wunderbare und das Herrliche. Und dann merken wir, ich bin sein Kind, ich gehöre ihm. Wo kommt denn der Herr hin? Wo die Leute sind mit dem zerbrochenen Geist? Unser ganzer kühne Menschenmut hält nicht in der grausigen Grube. Alle Entschlossenheit hat keinen Wert. In der grausigen Grube hilft nur der Heilige Geist, der uns das Wort Jesu lebendig und groß macht, der uns den Blick auf Jesus richtet, dass wir sagen können, ja, er ist da, ich darf auf ihn schauen und auf ihn vertrauen. Er macht mich gewiss, indem er zunächst einmal mir die Augen öffnet für meinen Herrn Jesus Christus. In unserem Gesangbuch haben wir ja so wunderbare Beispiele, wenn wir Lieder singen, aber der Herr ist immer noch größer. Von Gerhard Schnitter, Gerhard und Elisabeth Schnitter. Und da stand ich mit den Eltern am Grab eines wenige Tage alten Kindes. Aber der Herr ist immer noch größer. Und wir haben eine Gebetsgemeinschaft gebildet am offenen Grab. Und die Eltern konnten mitbeten und danken. Das macht der Heilige Geist. Das kann kein Mensch machen. Das ist nicht verbissener Fanatismus, sondern das herrliche Zeugnis des Heiligen Geistes, der uns plötzlich die Dimensionen groß macht. Ich bin doch ein Kind Gottes. Für mich ist Heinrich Schütz der große Musiker, immer ein wunderbares Vorbild, der geniale Künstler. Und er hat eine junge Frau geheiratet, reizende junge Frau. Sie hatten zwei kleine Kinder. Und er hat seiner Frau zur Hochzeit die Psalmen Davids vertont geschenkt. Das war ihm wichtig. Die erste Ausgabe doch. Es waren nur einige der Psalmen Davids, die er vertont. Gerade diese Psalmen, die waren wichtig. Die hat er auf ihr Hochzeitsdatum, hat er die verschoben, um der Frau eine Freude zu machen. Und da passierte in der Familie von Heinrich Schütz plötzlich großes Leid, weil die Schwester, die jüngere Schwester seiner Frau, innerhalb von 3 Tagen an Typhus starb. Sie war ein junges Mädchen, erst verlobt. Aber dieser Todesfall, ein Typhusfall, hat die Ehefrau von Heinrich Schütz in ihrer Seele ganz tief erschüttert. Und sie hatte plötzlich, nachdem die Schwester beerdigt war, hatte die Ehefrau Todesahnungen, ganz dunkle, merkwürdige Todesahnungen. Und sie sagte, ich muss bald sterben. Der Mann sagt, red doch keinen Unsinn, was ist denn? Sagte, ich fühle mich gar nicht gut und so weiter. Und 24 Jahre alt, 2 kleine Kinder. Und auf einmal ertappte Heinrich Schütz seine Frau, wie sie die Lieder für die Beerdigung raussucht im Alter von 24 Jahren. Und tatsächlich, sie hatte die Blattern, das war damals eine Pestseuche, die sie unheimlich schwächten. Und Schütz saß, Heinrich Schütz, der große Musiker, saß am Bett seiner geliebten Frau. Und die ging durch ganz schwere Anfechtungen. Ich verstehe das nie, warum wir heute immer wieder sagen, ich möchte ganz plötzlich sterben. Vielleicht ist es die Furcht vor diesen Anfechtungen des Todes. Wenn man plötzlich merkt, habe ich mein Leben überhaupt im Licht Gottes gelebt. Und diese Ehefrau von Heinrich Schütz, diese Magdalena, hat immer gesagt, ach Herr, straf mich nicht mit deinem Zorn. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und dann hat Heinrich Schütz sehr gesorgt, dass ein Seelsorger kam, und sie ist dann im großen Frieden gestorben. Im Gewissen dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Das ist auch wunderbar, wenn wir Menschen bitten können und sagen, hilf doch du, dass jetzt auch in diesen Anfechtungen der Geist Gottes wieder diesen Blick frei machen kann. Heinrich Schütz hat, was früher fast nie vorkam, nie mehr geheiratet, obwohl er zwei kleine Kinder hatte. So hing er an seiner Frau Magdalena, die im Alter von 24 Jahren starb. War grenzenlos traurig. Heinrich Schütz war 40 Jahre alt. Und er hat die nächsten Monate nur in den Psalmen Davids gelesen. Nur dort. Und hat alle jetzt noch vertont. Das war seine ganze Arbeit. Die Lieder, und wir kennen noch die Melodien, in unseren Gesangbüchern sind sie drin. Etwa bei dem Lied, kommt her, des Königs Aufgebot. Oder ich weiß, woran ich glaube, eine Heinrich-Schütz-Melodie, die aus diesen Psalmen Davids stammt. Das war ihm so wichtig, Trost und Halt dort zu finden. Und er sagte, das Wort Gottes ist der Trost in meiner Traurigkeit. Man hat damals die Lieder vierstimmig gesungen. Das ist schade, dass es in unseren Gesangbüchern nicht mehr so da ist. Aber er hat auch gesagt, wie wichtig es ist, die Gemeinden damals in den großen Kriegsnöten aus dem Wort Gottes heraus aufzurichten. Und er hat gesagt, bei seiner Musik seien die Worte das Wichtigste, nicht die Töne. Die Worte waren Heinrich Schütz wichtig. Und er sagt, das Wort Gottes muss in die Herzen der Kinder hineindringen. Das müssen Menschen hören, Geist und trostreiche Lieder und Psalmen, bis wir die Ankunft Jesu erleben, unseres Erlösers und Seligmachers. In diesen betrübten Zeiten soll wieder das heilige, reine, unverfälschte Wort Gottes in unserem Leben wirken können. Das Zweite, der Heilige Geist macht uns gewiss, ich raffe zusammen, der Heilige Geist macht uns gewiss. Wir haben andere Psalmen, etwa im Psalm 69, und lesen Sie doch die Psalmen, weil niemand sie so verstehen kann. Im Psalm 69 heißt, ich habe mich schier heiser geschrien. So Unglaube, der meint, Gott hört ja nicht. Oder Psalm 22, das war ja der Psalm, den Jesus am Kreuz noch gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gewaltige Stiere umringen mich. Großer Psychologieprofessor in Heidelberg, einer der berühmtesten Psychologieprofessoren, sagt er, in der ganzen Weltliteratur gibt es für die psychisch Belasteten nichts, was so ihr Empfinden ausdrückt wie der Psalm 22. Da wird wirklich, das kann nur Gott uns seelsorgerlich verstehen in der grausigen Grube. Und es kann ja sein, ich kann, das war ja unser erster Schritt, Jesus erkennen, ich kann seine Worte überhaupt hören, aber ich bitte Sie, da muss man hin, deshalb machen wir doch nur Krankenbesuche. Sie brauchen keine Geschenke mitbringen, aber das Geschenk müssen Sie mitbringen. Ein Wort Gottes für den Kranken, mit ihm beten und ihm sagen, Jesus hat dich nicht vergessen, sagen Sie es mit Ihren Worten, ganz ungelenk, das wirkt. Dann kann der Heilige Geist ansetzen. Jetzt kommt das andere noch, das zweite. Er macht uns gewiss. Sie wissen doch, dass das die Not bei vielen Christen ist in unserer Zeit. Die haben keine Glaubensgewissheit. Die sagen, ich hoffe, ich wünsche, vielleicht, ach, das wäre ja schön, wenn es gelten würde. Wie oft habe ich auch das gehört? Ich wollte ja so gerne glauben wie Sie. Und da sage ich, Quatsch. Wenn Sie es wirklich wollten, müssen Sie ja nur die Zusagen Jesu nehmen. Der Geist Gottes will es festmachen. Es ist doch nicht eine Naturensache, die man erbt oder beim Lidl kauft, sondern man muss es wollen. Herr, mach meinen Glauben fest. Und wie kriegt man diesen festen Glauben? Indem man ein Kind Gottes wird, indem man sich bekehrt und ausliefert und sagt, Herr, ich will nicht mehr selber leben, sondern ich will dir gehören. Das ist wunderbar, dass das in der Schrift so eindeutig drinsteht. Wir wissen, ich bin gewiss, nichts kann mich von der Liebe Jesu trennen. Warum weiß ich das gewiss? Weil Jesus Christus da ist. Es ist ein schäbiger Hochmut, an Jesus zu zweifeln. Ich habe in meinem Leben auch schon am Wort Jesu herumgekrittelt. Das ist eine schwere Sünde unseres Lebens. Der Zweifel ist etwas ganz massiv Böses, dass man hinsitzt und sagt, oh, ich traue dir nicht über den Weg. Dass wir unserem Herzen nicht trauen, das ist okay. Aber unserem Herrn können wir trauen. Wen hat er schon in die Irre geführt? Wo hat er uns betrogen? Er ist kein windschiefer Geselle, dem ich nicht trauen kann. Du darfst ihm trauen. Herr, nimm mir meine Zweifel weg. Herr, ich bekenne vor dir meine Schuld, meinen Unglauben. Vergib mir meine Zweifel. Ich habe doch gar keinen Grund dazu. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Es gibt so ein verballhorntes Christentum, das kennen Sie auch, wo man immer sagt, ach, ich bin so schlecht und ich darf mich ja gar nicht zu Jesus wagen. Nein! Ich bin in Wahrheit eins der schlimmsten Wesen, heißt in einem Lied. Ich bin in Wahrheit eins der schlimmsten Wesen. Ich habe nicht einmal den Grund, über den schlimmsten Mädchenschänder und Kindermörder die Nase zu rümpfen. In den Augen Gottes schreit meine Sünde gen Himmel, aber der Herr ist in meine Tiefe hinuntergestiegen, in meine Sünde und hat meine Sünde auf sich genommen. Mich hat er erlöst, mich hat er gerecht gemacht, dafür ist er gestorben. Und das Kreuz Jesu ist das Siegel, dass ich errettet bin. Und darum bin ich gewiss, weil er meine Schuld vergeben hat. Und da reden wir nicht mehr davon. Das ist weggetan, in des Meeres Tiefe versenkt. Ich bin frei geworden. Darin ruht meine Gewissheit. Und das ist das Fundament meiner Gewissheit, Jesus Christus. Fest auf dem Felsen stehen. Er hat stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Der Fels ist Christus. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Der Geist Gottes macht mir das gewiss. Der Trost in ihrer Todesstunde. Jesus hat alle meine Sünden weggetan. So starb meine Mutter am dritten Herzinfarkt. Sie hat es noch auf ein Papier gekritzelt. Alle meine Sünde hat sein Blut hinweggetan. Der Trost, der Fels. Nicht unsere Werke, nicht unsere Leistungen. Er stellte meine Füße auf einen festen Grund. Das ist die Gewissheit meines Glaubens. Und noch das Letzte. Das müssen viele hören. Was die anderen Christen drüber sagen, interessiert mich nimmer. Sie dürfen merken, das geht mich ganz persönlich an. Da steht in diesem Psalm, Vers 4 und Vers 5, er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich freuen und sich fürchten auf den Herrn hoffen. Wir wollen es als Lob Gottes vielen erzählen. Wir waren auch in ganz schweren, hoffnungslosen Nöten und Verzweiflung. Aber wir haben den Herrn erlebt und wir haben das erlebt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wir sind wie Adler aufgefahren mit Flügeln, laufen und nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden. Wir wollen das erzählen, vielen, vielen erzählen, dass sie es hören und dass sie gerade in ihrer Not das erkennen. Heute spricht man viel über Evangelisation und das ist ganz arg wichtig und wir freuen uns und machen von Herzen mit, aber die wichtigste Evangelisation geschieht unter vier Augen. Wissen Sie das? Der vier Augen. Einem anderen das weitersagen und ihn zu Jesus zu führen. 90% der Christen sind nicht durch Großevangelisation, sondern durch persönliches Zeugnis zu Jesus geführt worden. Tun Sie das. Und Ich bin ja ein Missionsmann und bin jetzt ganz in der Missionsarbeit der Hilfe Brüder, christliche Fachkräfte und die Coworkers International. Wir haben einen Blick in die große Ernte der Weltmission. Ich sage immer, es hat noch nie eine solche Ernte in der Weltmission gegeben wie gegenwärtig. Und noch nie sind so viele Moslems zu Jesus gekommen wie in diesen Tagen. Und ich will Ihnen Mut machen. Wir haben die Moslems, die zu Christus kamen, immer bloß gesagt, brauchst überhaupt nie was Negatives, bitte nie ein negatives Wort über die Religion sagen. Das wäre das Dümmste, was sie machen können. Nie was Schlechtes sagen. Der Pastor von Izmir, der in der Teestube in Nagold beim CVM zu Jesus kam, hat gesagt, wenn ihr euren Nachbarn erzählt, was ihr mit Jesus erlebt, das haut ein Moslem um. Das kennt er gar nicht. Der hat nur ein System von Gesetzen. Erzähl denen mal, wie du auf Jesus vertrauen kannst, wie du betest, wie Jesus dich birgt in der Todesstunde, wie du Vergebung der Schuld hast. Kennt alles ein Moslem nicht. Und dann schenke ihm eines Tages ein neues Testament. Mehr brauchst du gar nicht machen. Das macht der Heilige Geist selber. Es werden viele hören, ganz liebevolles Zeugnis. Übrigens, in der Mission, noch nie hat Kirche angezogen, noch nie hat Theologie Menschen zum Glauben geführt. Es war immer Jesus, der gezogen hat. Es werden viele erleben in den Nöten ihres Lebens. Es ist doch ein Mensch in dieser Welt nicht glücklich. Was füllt denn sein Herz, wenn wir es ihm nicht sagen und das ihm erzählen und ihm mitteilen? Der Geist Gottes macht gewiss, der Heilige Geist. Nein, das ist das Zentrum unseres Glaubens, der Heilige Geist. Das bekennen wir. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben zu ihm kommen kann. Originalton Luthers. Sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. Mit jedem Konfirmanden habe ich es gelernt, 40 Jahre lang. Das muss er wissen. Das Zentrum des Glaubens. Nein, der Heilige Geist, der ist nicht vergessen. Lesen Sie mal die herrlichen Pfingstlieder in unseren Gesangbüchern. Das ist der Geist, der lehret, wie man recht beten soll. Der Geist, der mich festmacht und der mich zu einem fröhlichen Missionsboten macht. Das ist die Kraft des Missionszeugnisses, nicht die Attraktion. Man braucht keine Musikband dazu. Aber man braucht den Heiligen Geist, damit unser Zeugnis in die Herzen dringt und Menschen Jesus erkennen können.